Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
Also da müsste dann wirklich eine stabile Situation geschaffen werden. Das sehe ich jetzt momentan eigentlich noch nicht. Also ich denke, wir werden jetzt zumindest die nächsten 4 Wochen nochmal Unsicherheit auf dem Tisch haben und der Ölpreis wird weiterhin volatil bleiben.
Der von Tobel Channel.
Hallo, mein Name ist Carsten Storck. Ich bin Index Advisor des DCX, des Dynamic Commodity Index, ein aktiv gemanagtes Zertifikat, das sich eigentlich ausschließlich mit Rohstoffen und Makrotrades beschäftigt, long wie short gehandelt werden kann und an den Börsen in Stuttgart, Frankfurt und Zürich gelistet ist.
Hier ist das Börsenradio. Ich bin Andi Groß. Ganz herzlich willkommen, mein lieber Carsten. Bevor wir sprechen über die Commodities und deren Index, wie ist die Lage am Golf? In den Tagesthemen gestern Abend war ein aufgeregter Korrespondent zu sehen und zu hören, der mit zittriger Stimme und durchaus fahrigen Worten die Lage so beschrieben hat, in etwa: die Emirate bekommen den Zorn der Iranis ab, weil sie mit den Amerikanern auf gut Kumpel machen. Was ist jetzt? Schweigen die Waffen? Ist Hormuz auf oder zu oder beides? Was kannst du uns sagen?
Also was ich sagen kann, ist, dass wir in der Tat, ich glaube, der Waffenstillstand wurde verkündet am 14. April. Wirklich eingetreten ist er dann für uns hier in den UAE am 16. April. Seitdem war es ruhig. Bis dahin haben wir von den knapp über 8.500 Drohnen und Missiles, die abgeschossen wurden aus dem Iran in die umliegenden Golfstaaten, haben wir ungefähr 32% abbekommen. Also sprich weit über 2000. Das war schon heftig und es war bis vorgestern wirklich ruhig. Und wie Donald Trump am Montag seine Operation Freedom verkündet hat in der Nacht, wurden wir dann am Montagnachmittag wieder angegriffen. Und zwar hat es 19 Drohnen und Missiles sind auf die UAE wieder zugeflogen. Seitdem hatten wir gestern nochmal einen Missile-Alarm und heute ist es ruhig gewesen. Aber es war in der Tat so, dass auch wenn Donald Trump davon spricht, dass die Waffenruhe weiter eingehalten wird, kann ich das so nicht bestätigen, weil die UAE definitiv am Montag wieder angegriffen wurde.
Die Vereinigten Arabischen Emirate haben auch das Ölkartell verlassen in dieser Lage, in dieser Situation. Was bedeutet das? Ist das Emanzipierung von Saudi-Arabien oder ist das mehr?
Also ich glaube, das ist ein, und das ist so die Meinung hier, das ist ein smarter Move gewesen der Vereinigten Arabischen Emirate. Es ist so, dass die OPEC ja Quoten vergibt für die einzelnen OPEC-Members, wie viel quasi ausgeliefert werden darf pro Tag oder wie viel Öl exportiert werden darf. Und es ist so, dass die UAE eine Quote hatte von knapp über 3 Millionen Fass pro Tag. Aber die Kapazitäten, die wir hier haben, die liegen aktuell bei ungefähr 5 Millionen Barrels, die wir produzieren können. Das ist das eine. Das ist auch, die UAE möchte auch die Kapazität auf 6 Millionen erhöhen bis ungefähr 2027. Hat sich jetzt eigentlich, obwohl es Gründungsmitglied war, also die Emirate, damals noch nicht die Emirate, weil die gibt es ja erst seit 1971 oder 73. Davor war es Abu Dhabi, die quasi Gründungsmitglied waren der OPEC und 1967 beigetreten sind. Also das ist schon ein einschneidender Schritt für die Vereinigten Emirate. Es wird hier positiv gesehen, weil einfach die Flexibilität erhöht wird, was die eigenen Lieferungen angeht, die gemacht werden können in dem Bereich. Vielleicht noch ganz kurz zu deiner Frage, ob die Straße von Hormuz wieder offen ist. Nein, ist sie nicht. Es war auch ganz interessant. Ich habe gelesen, dass die letzten 2 Tage, Montag und Dienstag, seit die Operation Freedom von Donald Trump verkündet wurde, das erste Mal kein einziges Schiff mehr durch die Straße gekommen ist. Dazu muss man sagen, normalerweise fahren zwischen 60 und 80 Schiffe pro Tag, wenn die Straße offen ist, sowohl von Ost nach West wie von West nach Ost. Also 40 an der Zahl in jede Richtung, wenn man das durch 2 dividieren würde. Und es ist, seit der Krieg angefangen hat, haben wir, wenn wir mal 10 Schiffe gesehen haben, die durch die Straße durchgekommen sind, dann war es wirklich viel. Meistens waren es so um die 1 bis 5 Schiffe, die durchgekommen sind. Die Straße ist de facto noch geschlossen.
3 Millionen erlaubt, Kapazität 5 Millionen Barrels, auf 6 Millionen will man es ausbauen. Was machen die Emirate jetzt in diesem Augenblick? Wie verschiffen die ihr Öl? Gibt es Ersatzpipelines? Was für eine Zahl hörst du da?
Also die Vereinigten Emirate haben den Vorteil, dass es eine Pipeline gibt, die von Abu Dhabi nach Fujairah geht. Fujairah ist eines der 7 Emirate, genauso wie Abu Dhabi. Aber Fujairah hat den Vorteil, dass es im Osten liegt, am Golf von Oman. Also quasi umgeht die Straße von Hormuz, dadurch, dass die Pipeline durch die UAE selber durchgeht. Und diese Pipeline hat eine Kapazität pro Tag ungefähr von 1,8 Millionen Barrels. was jetzt nicht ganz den 3 Millionen entspricht. Also auch die UAE wird Einbußen haben, weil eben natürlich ein Großteil auch über die Straße von Hormus über Tanker rausgeht, genauso wie es von anderen Golfstaaten der Fall ist. Aber das erleichtert das natürlich und ich gehe auch davon aus, dass diese Situation, so wie wir sie jetzt hatten, die letzten 2 Monate oder fast 2,5 Monate schon, dass das dazu führen wird, dass sich die Golfstaaten natürlich Gedanken machen werden, wie sie sich mittelfristig unabhängiger machen können von der Straße von Hormus.
Was macht das Ganze jetzt mit dem Ölpreis? Also da muss man wirklich fast im Minutentakt drauf schauen. Also ich hatte noch formuliert 110, mittlerweile sind wir wieder unter 100 gefallen, oder?
Ja, das stimmt. Also es war ja ganz interessant, um das vielleicht nochmal kurz die letzten, weiß nicht, 72 Stunden zu rekapitulieren, weil das geht ja wirklich in einer Geschwindigkeit, die fast schon absurd ist. Also er hat zunächst einmal diese Operation Freedom bekannt gegeben, wo er groß angekündigt hat, Donald Trump, dass eben die Tanker jetzt von der amerikanischen Navy begleitet werden und durch die Straße von Hormus durchfahren können. 36 Stunden später hat er gesagt, die Operation Freedom pausiert. Und heute ist bekannt gegeben worden, dass es ein Memorandum of Understanding geben soll, das dem Iran nun vorgelegt wurde. Ich glaube, es sind 14 Punkte, die die Amerikaner formuliert haben. Und man erwartet nun eine Reaktion des Iran in den nächsten 48 Stunden auf dieses Memorandum of Understanding. Also der Markt hat extrem heftig reagiert. WTI ist aktuell -11%, -12%, ist von knapp 103 Dollar das Fass heute Morgen auf unter 90 Dollar vorhin gefallen. Und bekannt gegeben wurde das wieder von Axios. Du und ich, wir haben uns da schon mal darüber unterhalten, dass Axios ja eine Journalismuseinheit ist, die sehr Trump-nahe ist oder um es anders zu formulieren. Also wir nennen das immer den Access-Journalismus deswegen, weil die eigentlich nichts anderes tun, als Lobbying zu betreiben, um Informationen zu bekommen und die dann zu veröffentlichen. Und das haben sie jetzt in dem Fall auch wieder gemacht. Sie sind sehr Trump-nahe. Das heißt jetzt nicht, dass der Iran das schon akzeptiert hat, sondern das ist nach wie vor ein Schwebezustand, so wie wir es die letzten Male bei Axios auch gesehen haben. Die haben auch eine relativ niedrige Trefferquote gehabt, weil auch Donald Trump eine niedrige Trefferquote hatte, seit der Konflikt ausgebrochen ist. Das trifft für Axios auch zu. Pakistan hat bestätigt, dass dem Iran etwas übergeben wurde, aber auch Pakistan ist jetzt nicht der objektivste Teilnehmer an diesen Gesprächen, weil die eigene Interessen haben und das hat sich auch schon herauskristallisiert, dass der Iran sehr skeptisch auch gegenüber Pakistan geworden ist und die weiteren Gespräche in Islamabad nicht stattgefunden haben. Die Situation ist, dass man auf eine Reaktion wartet vom Iran in den nächsten 48 Stunden. In diesem Papier steht drinnen, dass es dann zu Friedensgesprächen kommen soll, die innerhalb der nächsten 30 Tage gelöst werden. Der Iran pocht weiterhin darauf, dass sie nicht in Friedensgespräche einsteigen werden, sofern die Blockade der USA gegenüber den Hafenanlagen im Iran, im Persischen Golf nicht aufgegeben wird. Also das ist, glaube ich, immer noch so eine unabdingbare, eine Conditio sine qua non, dass der Iran überhaupt an den Gesprächen teilnimmt.
Ölpreis unter 90 Dollar, das ist ein Niveau von vor dem Krieg?
Ist nicht ein Niveau von vor dem Krieg, ist ein Niveau kurz nach Kriegsausbruch. Wir sind ja damals am Freitag, dem 27. Februar, ist ja der Ölpreis schon, glaube ich, 2-3% angesprungen. Und dann ist es ja Wochenende losgegangen an diesem 28., 29. Februar. Und dann ist der Ölpreis natürlich massiv nach oben gesprungen. Aber obwohl wir Waffenruhe hatten, war einfach das Narrativ, das Donald Trump dem Markt versucht hat zu geben, nicht mehr so glaubwürdig. Und wir hatten in der Tat, also letzte Woche, Ölpreise von weit über 100 Dollar. Wir waren auch im Crude Oil teilweise sogar an der 110 Dollar dran. Das ist eigentlich schon so ein Worst-Case-Szenario. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, von den 3 Szenarien des Ölpreises ist es eigentlich so, wenn jetzt die Straße von Hormus geschlossen bleiben würde, dann glaube ich, sind wir jetzt eher am unteren Ende momentan bei 90 Dollar. Ich denke, dass wenn die Straße länger noch zu bleibt, dann wird der Ölpreis zwischen 90 und 110 Dollar zunächst einmal bleiben. Bei einer weiteren Eskalation sehe ich auch mittlerweile Preise von 130 bis 150 pro Fass. Sollte es wirklich zu einem Friedensschluss kommen und die Straße aufgehen, dann denke ich, dass wir einen Ölpreis von unter 80 Dollar wiedersehen. Ob wir wieder auf die 60, 65 Dollar vor dem Krieg fallen, halte ich für schwierig, weil ich glaube, es wird so ein bisschen die Risikoprämie im Markt so oder so drinnen bleiben, weil einfach die Situation relativ fragil ist. Also da müsste dann wirklich eine stabile Situation geschaffen werden. Das sehe ich jetzt momentan eigentlich noch nicht. Also ich denke, wir werden jetzt zumindest die nächsten 4 Wochen nochmal Unsicherheit auf dem Tisch haben und der Ölpreis wird weiterhin volatil bleiben.
Blätter doch mal um, und zwar der Dynamic Commodity Index. Wie hat der sich entwickelt in der Krise? Kann man vorstellen, er ist ordentlich gestiegen?
Ja, also ich bin zufrieden, wenn ich wenn ich das so sagen darf. Vor allen Dingen für das, dass wir ja doch die letzten 4 Monate des Jahres doch relativ viel schon gesehen haben. Wir erinnern uns das Blow-Off-Top im Gold und Silber am 29. Januar. Wir haben die Iran-Krise, massiv gestiegene Ölpreise und wir sind aktuell im DCX seit Jahresanfang bei knapp 16,5-17% plus. Stehen seit Initiierung des Index am 10. Dezember 2024 mit knapp über 60% im Plus. Wir sind aktuell bei einem Indexstand von 161. Also bin ich eigentlich zufrieden mit der Performance. Wir haben es geschafft mit einer Investitionsquote. Also wir sind bis vor kurzem, haben wir eine Investitionsquote von 30% gehabt, was eigentlich so im Rückblick relativ niedrig ist, sind jetzt aber in den letzten Tagen und in den letzten 2 Wochen wieder auf knapp über 40% gestiegen, so knapp bei 42% Investitionsquote.
Jetzt ist ja Commodity und der dann im Commodity-Index mehr als Öl und Gold. Welche Rohstoffe stehen jetzt dann noch im Feuer einer, ich sag's mal, schwierigen Hormuz-Passage?
Also auf jeden Fall sind für uns besonders interessant geworden die Agrarrohstoffe. Die hatten ja 2 relativ magere Jahre hinter sich. Und aufgrund der Schließung der Straße von Hormuz ist es zu einer Shortage bei einem Rohstoff gekommen, der Urea heißt. Das ist ein Stickstoffdüngemittel und das wird vorzugsweise verwendet bei der Aussaat von Mais, aber auch Weizen, weil beide Agrarrohstoffe sehr viel Stickstoffdünger benötigen. Und durch diese Shortage ist es zu einer Situation gekommen in den USA, wo knapp 70% der Farmer sich das Düngemittel momentan nicht mehr leisten können, weil es einfach zu teuer ist. Um einen Vergleich zu geben, der amerikanische Farmer rechnet so mit 250 bis 300 US-Dollar pro Tonne und wir waren jetzt an der Spitze bei 700 US-Dollar oben. Also es hat sich mehr als verdoppelt. Plus wir hatten eine relativ starke Dürrephase in den USA seit Jahresanfang. Die Farmer haben davon gesprochen, dass es eigentlich der schwierigste Jahresanfang in dem Farming-Sektor ist seit 50 Jahren. Einfach Wassermangel, also wenig Schnee im Winter gehabt und es ist relativ heiß jetzt schon. Das bleibt zu befürchten, dass das für den Rest des Jahres so bleibt, weil wir auch im Sommer auf einen El Niño hinsteuern und das wird dazu führen, dass es im Pazifik bei der Oberflächenwassertemperatur zu Anstiegen kommt und das führt in der Regel oftmals zu Dürren und Trockenheit, überhaupt zu Wetterverwerfungen. Also die Agrarrohstoffe sind ein großes Thema für uns gewesen, da sind wir auch gut engagiert, seit kurz bevor die Krise losgegangen ist. Und der zweite Sektor, der wirklich gut performt hat, sind die Soft Commodities. Allen voran der Kakao, der ja bis auf unter 3.000 Dollar die Tonne gefallen ist und jetzt wieder bei 4.000 Dollar gestanden ist vorgestern. Da spielt eigentlich so ein bisschen die Musik, auch in der Baumwolle, die natürlich stark gestiegen ist aufgrund der starken Erdölpreise, weil die synthetische Faser macht das einfach teurer und damit weichen einige wieder auf die Baumwolle aus. Und das sind so die Themen, die uns jetzt eigentlich vorzugsweise beschäftigt haben die letzten 8 Wochen.
Und abgesehen davon, von den Agrarrohstoffen, schaut ihr auch euch Währungen an. Wir hatten an der Stelle mal über den australischen Dollar gesprochen, den Aussie-Dollar. Hat sich da was getan?
Oh, immer noch. Also bin ich immer noch bullish. Wir haben da zwar mal Gewinne jetzt mitgenommen, nachdem wir da die 0,70 durchbrochen haben. Aber man muss dazu sagen, die Royal Bank of Australia hat gestern auch wieder die Zinsen erhöht auf 4,35. Und das könnte jetzt mal gewesen sein mit den Zinserhöhungen. Der Markt hat das so ein bisschen vorweggenommen. Gestern war dann großes Geschrei, oh, der Markt ist zu hoch. Aber Fakt ist, wir sind jetzt grußlos durch die 0,72 durchgegangen. Und liegt jetzt auf Jahresbasis knapp 8-9% vorne, der Australdollar. Ich denke, der wird weiter Potenzial haben, weil er nicht nur von den höheren Zinsen natürlich getrieben wird, sondern auch von den gestiegenen Rohstoffpreisen, weil Australien eines der Länder und Kontinente ist, die stark rohstoffabhängig sind, viel Geld mit Rohstoffen verdienen. Da kommt noch hinzu, dass in China letzte Woche Industriezahlen veröffentlicht wurden, die auch besser waren, als der Markt es erwartet hat. Und auch von der Seite kommt keine Gefahr. Ja. Also ich bin weiterhin positiv und könnte mir nach wie vor vorstellen, dass das einer der Makro-Trades des Jahres 2026 im Währungsbereich wird.
Macht ihr eigentlich auch Kryptos?
Wir machen auch Kryptos, ja. Aber nur indirekt, wenn dann über Partizipation an bestimmten Aktienunternehmen. Also wir machen jetzt keinen Bitcoin und kein Ethereum. Was wir machen ist ab und zu mal, wenn wir so ausgewählte Aktienunternehmen sehen, die natürlich eine hohe Korrelation mit den Kryptos und mit Bitcoin haben, dann kann man da schon mal long oder short gehen. Ist aber ein relativ kleiner Teil im Index selber. Also wenn wir da mal mit 2% engagiert sind, dann ist es viel.
Was passiert die nächsten 72 Stunden, nachdem du gesagt hast, die letzten 72 Stunden waren schon recht spannend?
Also ich denke, die nächsten 72 Stunden, wir haben heute Mittwoch, also das Spannende wird ja werden, was passiert eigentlich bis Freitag 22 Uhr, bis der amerikanische Markt zumacht? Weil bis dahin wäre es natürlich schön, wenn wir so eine Guideline hätten aus dem Iran, wie dieses Memorandum of Understanding aufgenommen wurde. schlimm wäre es eigentlich, wenn wir jetzt ins Wochenende hineingehen, da keine Nachrichten haben und dann am Montag reinkommen und vielleicht am Samstag oder am Sonntag wieder was passiert. Also für mich ist entscheidend, dadurch, dass ich jetzt hier selber im Nahen Osten bzw. in Dubai lebe, ob wir jetzt nochmal einen Alarm bekommen in den nächsten 48 Stunden oder nicht, weil dann weiß ich, dass das wahrscheinlich vom Iran nicht gut aufgenommen wird. Da müsste jetzt zumindest mal die Feuerpause auch uns gegenüber eingehalten werden, dass die sich dann tatsächlich an einen Tisch setzen. Ich denke, dass der Ölpreis mit den -12% heute mal gut bedient ist und könnte mir vorstellen, dass das eher mal vielleicht einen Boden gibt, weil ich wüsste jetzt nicht, was noch an Neuigkeiten rauskommen sollte, weil wir handeln ja hier nur Zukunftswerte oder Erwartungswerte und es hat sich ja an der Situation nur insofern was geändert, als dass das Narrativ von Axios und Donald Trump ist, dass es Friedensgespräche geben wird. Der Markt glaubt ihm das und glaubt Axios das. Aber die Straße ist weiterhin geschlossen, die Straße ist noch nicht offen. Also der Iran möchte fixe Zugeständnisse haben und ich glaube, der möchte auch nicht nur die Zugeständnisse haben, sondern er will auch tatsächlich sehen, dass den USA das ernst ist, sprich, dass die Blockade aufgehoben wird. Ich glaube, erst dann könnte man von einer tatsächlichen Entspannung sprechen, zumindest was jetzt meine persönliche Meinung betrifft. Bis dahin, denke ich, steht alles auf sehr wackeligen Beinen nach wie vor. Und wir haben das ja in der Vergangenheit, in den letzten 10 Wochen schon öfters gesehen. Wir erinnern uns, wie an dem einen Freitag Donald Trump, nachdem Axios verkündet hat, dass der iranische Verteidigungsminister bekannt gegeben hat, dass die Straße aufgeht. Und Donald Trump hat sich hingestellt und gesagt, die Straße von Hormuz ist geöffnet, Mission abgeschlossen. Das ist jetzt, glaube ich, 3 Wochen her. Und in diesen 3 Wochen hat sich die Welt wieder komplett verändert und auch die Situation nicht wirklich entspannt.
Iran ist eine der ältesten Zivilisationen der Welt, die Geschichte über 2500 Jahre. Die USA dagegen blicken auf 250 Jahre Geschichte zurück. Das vielleicht so als kleiner Aufhänger, als Idee, als Impuls dafür, wer da das stärkere Sitzfleisch oder die längere Geduld bei Verhandlungen hat. Vielleicht ist das auch der Grund, warum Trump so fahrig ist derzeit.
Ich glaube, dass ihm die Zeit davon läuft und dass das der Grund ist, warum es ihn so drängt, wieder einen Taco zu machen und hier idealerweise ohne Gesichtsverlust rauszukommen, wobei das, glaube ich, schwierig wird für ihn, aber er möchte hier raus aus der Situation, ganz einfach, weil er die Midterms vor sich hat. Wir haben Gasolinpreise, also Benzinpreise in den USA von über 4 US-Dollar pro Gallone. Bei Amtsantritt hat er gesagt, er möchte das weit unter die 2 Dollar senken pro Gallone. Und wir wissen, dass 2 Themen für den amerikanischen Wähler besonders wichtig sind. Das eine sind hohe Aktienkurse oder hohe Indexstände, Aktienindexstände. Und das zweite sind niedrige Benzinpreise. Die Aktien, die Höchststände, die hat er noch. Ist die Frage, wie lange noch? Weil, wie gesagt, bei den Anstiegen innerhalb kürzester Zeit, wir haben im Nasdaq seit dem 30. März einen Kursanstieg von mehr als 23% gesehen. Ich kann mich selten erinnern, dass wir das in so kurzer Zeit solche Bewegungen gemacht haben. Also da ist vielleicht auch so mehr oder weniger mal das Top erreicht. Und plus er hat eben das Problem mit den Benzinpreisen. Da kommt einiges auf ihn zu, denke ich. Und das wird interessant werden, wie diese Wahlen und im Vorfeld der Wahlen, wie das ausgehen wird letztendlich.
Carsten Storck, danke fürs Interview und noch eine möglichst sichere Zeit in Dubai.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Mehr im Blog bei von Tobel, der Von-Kanal.
Börsenradio Network AG.